Wir haben da gerade das Glaubensbekenntnis gesprochen, bekannt, und wir haben das Lied gehört. Und da fällt mir gleich noch eine Geschichte zu ein, zum Glaubensbekenntnis. Konfirmandenprüfung. Wer hat schon mal eine Konfirmandenprüfung gehabt? Gut, alle, die jetzt nicht aufzeigen, die müssten nachher nochmal zu mir kommen. Es war bei der Konfirmandenprüfung, und zwar noch die alte Form, wo die Konfirmanden die komplette Versammlung vor dem Pastor und dem gesamten Kirchenvorstand saßen, und dann wurde abgefragt, und dann kam es genau zu diesem Glaubensbekenntnis. Und der Pastor sagte, wir machen das ein bisschen einfacher, wir teilen das Glaubensbekenntnis in drei Teile ein, und jeder, der es weiß, kann da den Teil vorsagen, auswendig natürlich. Also Gott Vater, Jesus der Sohn, Heiliger Geist. Sofort ein Konfirmand meldet sich, ich fange an. Ich glaube an Gott den Vater, wunderbar, er klappt, es ist wunderbar, er kann alles auswendig. Pastor lächelt zufrieden, der Kirchenvorstand nickt ein bisschen grummelig noch, aber mit einem leichten Lächeln noch drauf. Dann eine Konfirmandin meldet sich, ich mache den zweiten Teil. Ich glaube an Jesus Christus, den Sohn. Auch sie, wunderbar. Und dann der dritte Teil. Schweigen. Eine Minute vergeht, anderthalb, der Pastor, ihm läuft schon langsam der Schweiß runter vor der Stirn. Der Kirchenvorstand hat sein leichtes Lächeln wieder abgelegt und guckt nur noch bösartig. Wieder eine Minute vergeht und der Pastor sagt, wer kann denn den dritten Teil? Keiner meldet sich. Einmal meldet sich einer von den Konfirmandinnen und sagte, Herr Pastor, ich glaube, der an den Heiligen Geist glaubt, der ist heute krank und nicht da. Ja. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist doch genau das, wie der Heilige Geist oftmals in der Kirche behandelt wird. Der gehört irgendwie dazu. Der Vater ist ja klar. Gott sorgt für uns, er kümmert sich um uns, er will uns Gutes tun. Wir sind seine Kinder. Der Sohn ist klar. Der ist hier in die Welt gekommen und hat von seinem Vater erzählt und hat den Weg frei gemacht, ist für uns gestorben. Auch klar. Aber der Heilige Geist... Was ist der Heilige Geist? Was macht er? Was tut er? Warum ist er so wichtig? Er wird insgesamt ungefähr 400 Mal in der gesamten Bibel erwähnt und im Neuen Testament 260 Mal ungefähr. Ihr könnt ja mal nachzählen, wenn ihr wollt. Also scheint er doch unheimlich wichtig zu sein, dieser Geist Gottes, der seitdem er Jesu Vertretung übernommen hat, der Heilige Geist genannt wird. Er ist wichtig, und heute der Text, der Predigttext, Johannes 16, 5 bis 15, wie angeschlagen, will uns so ein bisschen in die Richtung bringen, dass wir verstehen, was dieser Heilige Geist ist und wozu er da ist. Und damit wir das verstehen, heute wünsche ich euch genau den, nämlich den Heiligen Geist, der in uns nämlich erkennen lässt, was Gott uns sagen möchte und Jesus Christus für uns getan hat. Dafür ist er da, und deswegen wünsche ich euch jetzt und hier und heute den Heiligen Geist, ob vor dem Bildschirm oder in der Kirche, dass er euer Herz aufschließt und euch Erkenntnis gibt über das, was wichtig ist. Jesus Christus. Amen. Johannes berichtet in Vers 5 und legt los. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, sagt Jesus, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Folgende Szene, Jesus, die sind beim Abendmahl gewesen, saßen zusammen in dem oberen Raum, in dem Gemach, wo sie zusammengekommen sind zum letzten Abendmahl. Und eigentlich ist die Atmosphäre ganz gut. Es gibt nur so ein paar Brocken, die schwer zu verdauen waren. Einmal sagt Jesus, einer von euch wird mich verraten. Und die fragen sich, wer ist das? Wer von uns würde so etwas tun? Und dann... Am Ende dieses Tages in diesem oberen Raum des Abendmahles sagt Jesus eine weitere bittere Tatsache. Er schreibt am Anfang, dass Menschen, die an mich glauben, dass ihr, die an mich glaubt, aus den Synagogen ausgeschlossen werdet. Und es kommt sogar die Stunde, sagt Jesus, in diesem Raum, dass jeder, der euch töten wird, meinen wird, Gott einen Dienst zu tun. Eigentlich ist es ja schön. Abendmahl mit Jesus. Es ist gemütlich, es ist lecker. Und dann diese bitteren Aussagen von Jesus. Einer von euch wird mich verraten und dann, man wird euch aus den Synagogen schmeißen und man wird euch töten, weil ihr an mich glaubt. Und dann legt Jesus noch einen drauf und sagt in unserem Predigttext, ich werde weggehen. Ich werde euch verlassen. Und das muss so wehgetan haben, dass die Jünger total am Boden zerstört waren. Eigentlich, wie gesagt, war es doch schön, Abendmahl zusammen mit Jesus, dem Sohn Gottes. Kann es was Schöneres geben? Und dann aber sagt er und offenbart er, ich werde euch verlassen. Und dann schaut Jesus in ihre Herzen und sieht, dass sie traurig sind. Jesus Christus wird gehen. Der Mensch, der Sohn Gottes, der 3 Jahre bei ihnen war, sagt, jetzt ist Schluss, ich gehe. Und dann der Vorwurf von Jesus, niemand fragt, wohin ich gehe. Manchmal in unserem Glauben stellen wir die falschen Fragen. Jesus meint, dass diese Frage unendlich wichtig gewesen ist. Wo gehst du hin? Aber die Jünger sind gefangen in ihrer Trauer und verstehen die Welt nicht mehr. Sie werden uns umbringen, weil wir an dich glauben. Du wirst uns verlassen. Einer von uns wird dich verraten. Kein Wunder, dass sie nicht mehr zuhören können. Wo geht Jesus hin? Diese Frage scheint wichtig zu sein, weil Jesus eben sagt, wieso fragt mich keiner? Wir wissen es, wohin er geht. Himmelfahrt. Er geht zum Vater zurück. Aber die Jünger sind gefangen in der einen Frage, was sie betrifft. Wir brauchen dich, Jesus. Das ist doch nicht gut für uns, wenn du gehst. Das kann doch kein Vorteil für uns sein. Es tut uns weh. Aber keiner sieht die Perspektive aus Jesu Sicht. Jesus geht zurück zu seinem Vater. Er hat ihn verlassen. Und eigentlich freut sich Jesus wieder darauf, dahin zurückzukehren, wenn da nicht das Kreuz dazwischen stehen würde. Aber im Grunde genommen freut sich Jesus. Ich gehe zurück zu meinem Vater, wo ich hergekommen bin. Schaut auf Jesus und schaut nicht auf eure eigenen Gefühle, die anscheinend nach dem Text manchmal im Weg stehen. Freude, Trauer, Hass, Wut, schöne Zeiten, all das, was sich gut anfühlt. Manchmal stehen Gefühle uns im Weg, um die richtigen Fragen zu stellen und auf Jesus zu schauen. Wenn wir ehrlich sind, schauen wir doch ganz schön oft auf uns, wie es uns geht, wie wir uns fühlen und fragen nicht nach Jesus. Denn eigentlich, wenn die Frage gestellt werden würde, wo gehst du hin, würden wir erkennen, dass Jesus was Gutes plant für uns. An einer Stelle sagt er, ich gehe hin und bereite euch, für dich die Wohnung vor und mache alles bereit, dass ihr bei mir, bei Gott sein könnt, in Ewigkeit im Paradies. Ach, da gehst du hin und bereitest sogar für uns alles vor. Dann ist das ja doch gar nicht so schlimm, dass du gehst. Du verlässt uns zwar, aber planst Gutes für uns. Wenn das Herz voll ist mit Dingen, die in dieser Welt passieren, ist kein Platz mehr im Herzen für Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Trauer kann ein mächtiges Gefühl sein, Schmerz, Verzweiflung, Einsamkeit, all die Gefühle können unser Herz so voll machen, dass wir gar nicht mehr fragen nach Jesus und was wirklich wichtig ist. Anstatt zu fragen, Jesus, hilf uns, sind wir in der eigenen Gefühlswelt gefangen und klagen Gott an. Wieso ist das so? Wieso muss ein lieber Mensch in unserem Leben sterben? Wieso bin ich krank? Wieso musste dies oder jenes passieren? Wieso ist mein Haustier gestorben? Manchmal füllt sich unser Herz mit den falschen Gefühlen und lassen uns nicht die eine Frage stellen oder die Bitte. Jesus, hilf mir in dieser Situation. Jesus sagt, doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Kein Platz mehr, um Jesus zuzuhören. Und dann haben wir keinen Platz mehr für den Heiligen Geist. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, wie wir uns den Heiligen Geist vorstellen können. Der möchte uns ja ausfüllen. In der Bibel heißt es, der Heilige Geist wird ausgegossen. Und wenn ihr euch selbst mal als ein Glas vorstellt, dann stellt euch bitte den Heiligen Geist wie Wasser vor, den Gott in euch ausgießen möchte. Und wenn Luft in dem Glas all das Schlechte ist in unserem Leben, unsere Gefühle, unsere eigenen Gedanken, dann ist ja die Frage, wie kriegen wir das, die Luft aus diesem Glas heraus? Und das Beispiel ist total simpel und banal. Wenn wir das zulassen, dass Gott seinen Heiligen Geist in uns eingießt, dann weicht doch die Luft automatisch raus. Ne? Das ist ein Beispiel für Kinder. Aber genauso müsst ihr euch den Heiligen Geist vorstellen. Und dann versteht ihr auch, warum manche das Christsein eben als Krampf verstehen und keine Freude haben. Weil nämlich Menschen versuchen, die Luft von sich selber rauszukriegen. Dabei ist die einfachste Bitte, die wir machen können an Gott, füll uns aus mit deinem Heiligen Geist. Und dann ist Christsein kein Krampf mehr. Dann ist es auch kein Krampf mehr, sich zu verändern. Weil Gott das macht automatisch. Die Luft entweicht, ob ich das will oder nicht. Aber wenn ich bete, Gott, füll mich mit deinem Heiligen Geist, verschwindet alles ganz allmählich. Neulich einen Gottesdienst gesehen und da kam einer nach vorne, ein junger Mensch, und er sagte, ihm liegt es auf dem Herzen, dass er sein Leben Jesus geben muss. Aber er hat überhaupt keine Ahnung, was das für ihn bedeutet. Und er sagte, ganz leise zu dem Pastor, als er vorsteht, ich rauche aber Marihuana. Muss ich damit aufhören? Und der Pastor sagte, nö. Und der war ganz verwirrt. Der wusste, dass das nicht gut ist. Und fragte, ey, muss doch damit aufhören. Nein, musst du nicht. Und er fragte nochmal bei ihm, als Christ muss ich mich komplett ändern, wenn ich Ja zu Jesus sage. Und der Pastor betonte nochmal, du musst dich nicht ändern. Das geschieht von ganz alleine. Ein Mensch, dem ich Kontakt hatte über Internet, er sagte, er war im Gefängnis und hat zu Jesus gefunden und ihm lag auf dem Herzen, er muss mit dem Rauchen aufhören, er muss seinen Körper heiligen. Und am nächsten Tag konnte er aufhören, obwohl er Packungen geraucht hat am Tag. Und auf einmal ging das. Und für ihn war das völlig klar. Ich habe Gott Raum gegeben in meinem Leben, ich habe ihn gebeten, mein Leben auszufüllen. Und ich habe mich ganz alleine geändert, ohne Krampf, weil ich Gott Raum gegeben hat in meinem Leben. Also ist doch das Einfachste zu sagen, Gott, Jesus, Heiliger Geist, ich lade dich ein in meinem Leben und wirke du. Das Problem ist nur, dass unser Leben manchmal nicht ist wie so ein Wasserglas, da ist nicht nur ein Raum, sondern da sind viele Räume. Dinge, die wir getan haben, die wir im Keller oder auf den Dachboden gepackt haben. Da sind Sünden, die wir nicht wahrhaben wollen und auch weggeschlossen haben. Eigentlich ist mehr so unser Körper wie so ein Schlauchboot. Wer schon mal aufgepumpt hat, der weiß vielleicht, was ich meine. Du pumpst eine Kammer auf und denkst, das war's. Aber dann sind noch fünf weitere, die du vergessen hast. Und die musst du erst mal suchen und finden, wo die Stöpsel dafür sind. Und wenn du die alle zur Verfügung stellst, Gott, deine ganzen kleinen Räume in deinem Leben, dann füllt er dich aus und dann ist Christ sein Leben, weil Gott dich verändert nach seinem Bild und es gut für dich ist und du nicht musst, aber du wirst, wenn du dem Heiligen Geist, wenn du Gott und Jesus Raum in deinem Leben gibst. Also Christ sein, kein Krampf. Aber das wird halt oft so verstanden und leider oft auch so gepredigt. Du musst dich ändern. Nein, muss ich nicht. Der Heilige Geist macht das doch. Und Jesus sagt, das finde ich so klasse, jetzt in Vers 7 unseres Predigtextes, aber ich sage euch die Wahrheit. Wenn ihr das hinkriegt in eurem Glauben, dass ihr sagt, alles, was Jesus sagt, ist Wahrheit und dem folge ich nach, dann verändert sich was in eurem Leben. Wenn ich das bezweifle und immer denke, ob Jesus das wirklich gesagt hat, weiß ich nicht, historisch kritisch, naja, nee, doch nicht, dann passiert nichts. Dein Fundament im Glauben ist, Jesus Christus ist die Wahrheit und alle seine Worte. Man kann nicht alles verstehen. Das wird in diesem Text auch deutlich. Wir werden nie alles verstehen, ein Leben lang nicht. Aber Jesus ist die Wahrheit. Das müssen wir grundsätzlich akzeptieren, ihn als Fundament nehmen in unserem Leben. Und dann wächst der Glaube von ganz alleine. Wenn wir Jesus bezweifeln, dem Heiligen Geist keinen Raum geben in unserem Leben, passiert nichts. Christsein wird zur Enttäuschung, zum Krampf und alle Freude ist weg. Weil ich es nicht verstanden habe, was Jesus Christus uns sagen will, durch den Heiligen Geist. Jesus sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich weggehe, kommt der Tröster. Das Wort lässt sich übersetzen als Beistand, als Fürsprecher oder als Helfer. Jemand, der zur Unterstützung herbeigerufen wird. Das ist der Heilige Geist, der Helfer im Alltag und in der Not. Merkt euch das, denn diese Bezeichnung trägt der Heilige Geist öfters im Neuen Testament. Und Jesus selbst nennt ihn so. Und wenn das die Wahrheit ist, dann ist das so. Dann ist der Heilige Geist dein Helfer in allen Lebenslagen. Und wenn du das weißt und glaubst, dann kannst du den Heiligen Geist für alle Lebenslagen auch benutzen und einladen und anrufen. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden, sagt Jesus. Es klingt schon merkwürdig. Jesus muss erst gehen, damit der Heilige Geist kommen kann. Das ist der Plan Gottes. Beim Fußball, ich habe ja auch lange Fußball gespielt, wenn einer ausgewechselt wird, dann muss der eine erst vom Platz sein. Erst wenn das geregelt ist, der Austausch stattgefunden hat, dann gibt der Schiri den Pfiff zum Weiterspielen. So ist das anscheinend. So hat Gott das geplant. Jesus geht und er lässt uns und die Jünger damals nicht alleine als Waisen zurück, sagt er an anderer Stelle. Wir sind nicht allein. Wir haben diesen Helfer auf unserer Seite. Jesus sagt am Kreuz, es ist vollbracht. Er bleibt noch ein bisschen und dann geht er. Sein Job ist erledigt, vollbracht. Nun kommt der Heilige Geist. Zweites Beispiel, wie ihr euch den Heiligen Geist vorstellen könnt. Wenn der Heilige Geist uns hilft und wir seine Hilfe brauchen, dann stellt euch mal vor, ihr seid ein Segelboot. Und wenn wir vorankommen wollen, können wir natürlich versuchen, in das Segel selber reinzupusten. Wie weit kommen wir, David? So ein bisschen, ja, hier für alle, die es nicht gesehen haben, so weit. Wir können da reinpusten, es tut sich nichts. Aber wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass der Heilige Geist wie Wind ist und wir einfach nur unsere Segel danach ausrichten müssen, dann kommen wir voran, ohne Krampf und sogar ohne Kraftaufwand. Nur das muss man wollen, das muss man glauben, denn jeder will nicht Hilfe haben. Emma, unsere Tochter, gerade im Kindergottesdienst, neulich meine Hilfe angeboten, soll ich dir helfen, meine Mathehausaufgaben? Nein, will ich nicht! Wieso nicht? Ich will dir doch nur helfen. Nein, ich schaffe das alleine. So gut, dann mach doch. Und sie hat es dann geschafft, aber ich glaube, dass es oft ein Fehler ist, dass wir Hilfe oft so verstehen, als dass die Person, die uns helfen möchte, an unsere Stelle tritt und unsere Aufgabe komplett erledigt. Aber so ist ja Helfen nicht gemeint. Beim Sport ist es am besten, da gibt es manchmal die Hilfestellung. Da sitzt der Lehrer und hilft nochmal mit, dass nichts passiert oder dass man rüberkommt. Das ist ein besseres Beispiel. Die Hilfe Gottes annehmen und, wie wir es eben gesungen haben in diesem ersten Lied, aus der Tiefe zu Gott rufen, hilf mir, ich brauche deine Hilfe, ich kann nicht ohne dich. Und dann wird es interessant, weil der Heilige Geist Helfer ist und nicht mehr. Das muss uns auch klar sein. Er ist Helfer und er setzt uns nicht. Was Gott macht, ist uns benutzen. Gott braucht uns, Gott setzt uns ein und füllt uns mit seinem Heiligen Geist und nicht, dass wir dann wie Marionetten durch die Welt laufen, sondern dass wir Sachen tun und sagen und denken und der Heilige Geist uns dabei unterstützt und hilft. Cornelius, römischer Hauptmann, Apostelgeschichte 10, dem erscheint ein Engel. Und der Engel sagt nicht zu ihm, glaub an Gott und die Welt ist in Ordnung, sondern sagt, pass auf, Kollege, geh mal zu Petrus, der hat dir was zu sagen. Und da macht sich der Hauptmann Cornelius auf zu Petrus und lässt sich von Petrus dann das Evangelium erklären. Und auch Petrus kriegt eine Lektion von ihm. Aber wir können doch meinen, wenn Gott schon Engel schickt, dann können sie doch gleich Tacheles machen und sagen, komm, glaub mal, Junge. Ja, aber nein, er sagt, geh zu Petrus, der hat eine Aufgabe, da musst du hin und ihn sprechen. Und er macht das. Gott benutzt uns, hilft uns durch seinen Heiligen Geist, um Menschen zu gewinnen für Jesus Christus. Er ist Helfer und er ist nicht der Held und der Macher, der uns nicht braucht, sondern er ist zur Unterstützung von dir und mir hier. Lasst uns das ausnutzen. Ich glaube, dass wir alle versuchen, das Segelboot oft selbst in Bewegung zu setzen, mit unserer eigenen Puste. Wir müssen lernen, den Heiligen Geist einzuladen, die Segel einfach auszurichten. Und das ist so ein einfaches Gebet. Heiliger Geist, führe und leite mich. Zeig mir den Weg. Und manchmal ist es sogar gut, das Ruder einfach loszulassen und dem Heiligen Geist komplett das Leben zu überlassen, weil er gut ist und wir uns auf ihn verlassen können. Und jetzt kommt die Beschreibung von Jesus und ich erinnere euch daran, es ist die Wahrheit. Und er verrät uns, was der Heilige Geist machen soll. Unser Helfer. Und das entlastet uns alle, wenn wir das hören und verstehen. Jesus sagt, und wenn er kommt, das ist schon mal kein S. Er heißt Nummer 3 in der Trinität, in der Dreieinigkeit Gottes, eine Person. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun. Über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Der Heilige Geist ist ein Augenöffner und hilft uns damit, Menschen für Jesus zu gewinnen. Die Sünde. Über die Sünde sagt uns der Heilige Geist, dass sie nicht an mich glauben. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Viele Leute denken immer bei Sünde an die 10 Gebote und vielleicht noch an die Nächstenliebe, aber vergessen das Fundament. Wer nicht an Jesus glaubt, sündigt, weil er Gottes Wort in den Dreck zieht. Gott sagt, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Das ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn Menschen sagen, nö, dem glaube ich nicht, ist das eine fundamentale Sünde. Und deswegen kann niemand, der an Jesus glaubt, der nicht an Jesus glaubt, in den Himmel kommen. Der Heilige Geist öffnet uns die Augen, dass wir alle Sünder sind. Wir alle. Das macht der Heilige Geist. Wir können noch so sehr auf jemanden einreden. Du bist Sünder und es gibt viele Menschen, die sagen, nö, bin ich nicht. Aber du hast was falsch gemacht. Und dann die übliche Ausrede, nee, das war, weil mich meine Eltern geschlagen haben. Das war, weil mein Lehrer gemein zu mir war. Das ist doch nicht meine Schuld. Ich bin doch kein Sünder. Ich stecke doch nicht in der Tiefe drin. Ich brauche doch keine Hilfe. Sünde kann nur der Heilige Geist bewusst machen. Und das geht eben auch. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal so ging, dass wir auf einmal schlagartig feststellen mussten, oh Mann, da habe ich Mist gebaut. Da habe ich gegen Gottes Gebot verstoßen, obwohl ich eigentlich vorher dachte, alles ist in Butter. Alles ist in Ordnung. Und auf einmal werden einem die Augen geöffnet und man erkennt das, ich bin Sünder. Das macht der Heilige Geist. Der Heilige Geist öffnet uns die Augen für die Gerechtigkeit. Jesus Christus sagt in Vers 10, über die Gerechtigkeit wird uns der Heilige Geist die Augen auftun, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Stellt die richtigen Fragen. Wenn Jesus zum Vater gehen darf, dann ist Jesus 100%ig gerecht, weil niemand sonst könnte vor Gott bestehen. Das heißt, Jesus hat alles 100%ig richtig gemacht. Jesus ist die Perfektion in Person. Und jeder, der meint, durch meine guten Taten, durch meine guten Worte, durch meine guten Gedanken, komme ich in den Himmel, ins Paradies, findet mich Gott super, diese Person muss sich neben Jesus stellen und sagen, bin genau wie Jesus. Ich habe es genauso drauf wie Jesus. Bin genauso gut wie Jesus. Und nur dieser Mensch wird von Gott belohnt. Problem ist, dass wir gar nicht da rauskommen, weil wir die Sünde von anderen Menschen mit uns herumschleppen, die gegen Gott gesündigt haben. Erbsünde. Und Jesus ist ausgestiegen durch die Jungfrauengeburt aus diesem System. Und deswegen kann nur er hundertprozentig perfekt sein. Keine Mutter Teresa oder andere Christen können mit Jesus mithalten und durch ihre Taten den Himmel verdienen. Jesus legt den Standard fest, die DIN-Norm, ohne Toleranzen und Abweichungen. Nur er hat es geschafft. Aber Gott sagt, wer daran glaubt, dass Jesus diese Perfektion ist, der hält. Der kriegt Gnade und wird gerecht gesprochen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21, schreibt Paulus, er hat den, der keine Sünde kannte, Jesus Christus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Du kannst vor Gott 100% gerecht erscheinen, indem du an Jesus Christus glaubst. Und deswegen gibt es nur Jesus, nur ihn. Und der Heilige Geist wird uns aufklären, uns die Augen und das Herz öffnen, wenn es um das Gericht geht. Auch das ist ein erschreckender Gedanke. Und selbst die Menschen, die nicht an Gott und Jesus glauben, haben das Gefühl, irgendwann muss ich mich für all meine Gedanken, Worten und Taten rechtfertigen. Irgendwann kommt alles auf den Tisch. Und dann bin ich dran. Ich gucke gerne Predigten von einem amerikanischen Pastor, Skip Heitzig heißt er. Und er erzählte, dass auf einmal in seinem Büro ein FBI-Agent auftauchte, FBI-Agent. Aber nicht, weil er was Schlimmes angetan hatte, sondern er hatte Angst. Er erzählte, dass er geflogen ist zu einem Einsatz und hat dann im Flugzeug Gedanken bekommen. Was ist, wenn das Flugzeug jetzt abstürzt und ich sterbe? Was kommt danach? Was ist, wenn ich mich für meine Taten und Worte und Gedanken rechtfertigen muss? Wie stehe ich dann da? Und er war selbst erschrocken, dieser FBI-Agent, weil er sagte, eigentlich kann er mit Angstsituationen umgehen. Er sagte, er hatte schon viele Einsätze hinter sich, hat schon öfters mal eine Pistole vor dem Gesicht gehabt, war schon kurz davor, umzukommen, umgebracht zu werden. Und deswegen war er ganz aufgelöst, weil er diese Angst nicht kannte. Aber ihm hat diese Vorstellung Angst gemacht. Ich sterbe und ich bin Sünder und ich komme vor Gericht. Und das sind eigentlich gute Gedanken, wenn sie uns zu Jesus treiben. Denn so ist es, das ist die Wahrheit. Nach dem Tod kommt das Leben und das Gericht. Oder eben, wie die Bibel sagt, der zweite Tod. Wer an Jesus glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wir werden alle Taten rechtfertigen müssen, die wir getan haben. Auch Gedanken und Worte. Und wenn uns die Angst davor zu Jesus Christus treibt, dann war das der Heilige Geist. Denn das ist seine Aufgabe, uns die Sünde vor Augen zu führen und uns hier auf dem Herzen zu legen. Es kommt der Tag, da muss jeder Rechenschaft geben über all das, was er in diesem Leben getan hat. Und nicht getan, gedacht und nicht getan, gesagt und nicht gesagt hat. Und dann stehen wir alle schlecht da, es sei denn, wir setzen auf Jesus Christus. Aber das sagt uns der Heilige Geist. Der führt uns zu Jesus Christus. Jesus geht weiter und sagt oder erzählt weiter, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Ihr seid noch nicht so weit. Wenn ihr sagt, ich habe noch gar nicht so viel Ahnung von Jesus, vom Glauben, dann ist das völlig in Ordnung. Wir können nicht alles auf einmal verstehen. Die Jünger waren jetzt nicht in der Lage, es zu ertragen. Und Jesus hat aber auf dem Herzen, ich habe euch noch so viel zu sagen, aber es würde einfach verpuffen. Da rein, da raus. Ihr hört nicht zu. Und das wusste Jesus, weil er ihr Herz kannte. Es gibt einiges, was manchmal in manchen Lebenssituationen nicht zu verstehen ist im Glauben. Und es ist die Wahrheit. Wenn aber jener kommt, sagt Jesus, der Geist der Wahrheit wird er euch in aller Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Er wird mich verherrlichen, denn von den Meinen wird er es nehmen und euch verkünden. Dafür ist der Heilige Geist auch da. Und da könnt ihr testen, ob es der Heilige Geist in euch ist. Der Heilige Geist stellt immer Jesus ins Rampenlicht. Nichts anderes. Der Heilige Geist wird dir immer aufs Herz legen, dass Jesus Christus der Retter und Heiland ist. Wenn Jesus Christus in deinem Glauben keine Rolle spielt, dann ist es nicht der Heilige Geist, der in dir redet. Der Heilige Geist weist immer auf Jesus Christus. Ja, wir können den Heiligen Geist bitten, uns auszufüllen, in uns zu wohnen, aber er will nicht angebetet werden, weil er immer nur Jesus Christus in den Mittelpunkt stellt. Das ist sein Job. Dafür ist er auch da. Jesus Christus ist das Fundament, der eine Name. Vergesst das nicht. Daran könnt ihr euren Glauben überprüfen. Daran könnt ihr überprüfen, ob ihr den Heiligen Geist habt. Welche Rolle spielt Jesus Christus in deinem Glauben? Wenn es die größte ist, hat euch das der Heilige Geist offenbart und aufs Herz gelegt. Die Frage ist ja nämlich, hast du den Heiligen Geist? Wenn du an Jesus Christus glaubst und wenn du dann den nächsten Schritt tust, dich auch taufen lässt oder dir die Taufe nochmal ganz bewusst machst, wenn du als Säugling getauft worden bist, dann hast du den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 19. Paulus ist in Ephesus. Und er traf einige Jünger und fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie antworten ihm, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Wie bei der Prüfung bei den Konfirmanden. Die wussten nichts davon und dann fragt Paulus, mit welcher Taufe seid ihr denn getauft worden? Sie antworten, mit der Taufe des Johannes. Und dann erklärt Paulus ihnen eben, dass es die falsche Taufe ist, sondern dass die Taufe im Namen Jesu Christi geschehen muss. Und er tauft sie. In dem Augenblick, wo sie getauft werden, auf Gott den Vater, den Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist, kommt der Heilige Geist über sie. Und sie spürten das und weissagten und redeten in verschiedenen Sprachen. Die Taufe ist die Garantie, dass du ihn hast. Wir können den Heiligen Geist auch schon vorher haben, wenn wir ihn einladen, ja. Aber das ist die Taufe, das ist das Geheimnis der Taufe, dass wer ganz offiziell vor den Menschen bekennt, dass er an Jesus Christus glaubt, der hat den Heiligen Geist mit Garantie. Und dann stellt sich nur noch die eine Frage, wie viel Raum geben wir dem Heiligen Geist in unserem Leben? Denn Paulus sagt in einem seiner Briefe, dämpft den Heiligen Geist nicht. Und das heißt, es ist also möglich, das Wasserglas leer zu lassen und Christ zu sein. Aber das wäre ein Fehler. Wenn der Heilige Geist, wie Jesus es sagt, uns in aller Wahrheit leiten kann, dann haben wir die Wahrheit tatsächlich gepachtet. Und zwar in uns. Dann kann doch nur der einzige Fehler sein, dass wir das nicht ausnutzen. Was fangen wir mit dem Wissen an, was Jesus sagt? Der Heilige Geist ist unser Helfer, dein Beistand, der dir zur Verfügung steht, um dich zu unterstützen in dieser Welt. Und der Heilige Geist kann aufs Herz legen, was Sünde ist, dass wir vor das Gericht kommen, dass Jesus Christus der Heiland ist und die Gerechtigkeit in Person. Wenn wir das alles verstehen und glauben, dann wird uns bewusst, dass wir beim anderen keinen Glauben auslösen können. pflastern wir ihn auch noch so sehr zu mit Bibelsprüchen und anderen Dingen. Wenn das so ist, dass der Heilige Geist alleine dieses Erkennen geben kann, die Herzen öffnen kann, dann ist das Gebet für den anderen, dass der Heilige Geist dem anderen das Herz aufschließt, das Wichtigste. Und dann erkennt er die eigene Sünde, dann erkennt er das eigene Versagen, dann erkennt er, dass Jesus die einzige Gerechtigkeit ist, die zählt. Und dann erkennt er, dass der Heilige Geist mir helfen kann. Ja, ich bin gleich fertig, die ersten gehen schon. Ich kann euch nur ans Herz legen, dass ihr das ausnutzt, dass ihr bittet und betet, Heiliger Geist, erfüll mich, auch die Räume, wo ich dich bisher nicht reingelassen habe, und dann lasst den Heiligen Geist bitte wirken. Wiederholt von mir aus das Gebet und dann könnt ihr Jesus verkünden, da wo ihr seid, mit dem Wissen, dass nicht ihr es seid. Ich mache eine ordentliche Predigt und ganz viele rhetorische Kniffe und tolle Geschichten, die ich erzähle. Und dann kommen alle zum Glauben. Nee. Ich kann die beste Predigt hinlegen, rhetorisch ausformuliert, die besten Beispielgeschichten. Und wenn der Heilige Geist nicht will, passiert gar nichts. Petrus, der eigentlich immer nur voll daneben lag, predigt in der Apostelgeschichte 2 vor 3000 Leuten. Und dann steht da, dass diese Predigt ihnen ins Herz ging. Das war nicht Petrus, das war nicht seine Worte, das war der Heilige Geist. Vertraut darauf. Ihr könnt Sachen nicht erzwingen, aber ihr könnt dafür beten und den Heiligen Geist bitten zu wirken in euch und dem anderen. Und dann passieren Wunder. Nur das ist das, was Jesus sagt. Nur wer meine Worte hört und sie tut, sie nutzt, sie anwendet, wird wie ein Haus auf festem Boden sein. Wissen alleine bringt nichts. Aber wenn ihr das Wissen von Jesus anwendet in eurem Leben, dann ist es das Beste, was euch passieren kann. Denn das ist die Wahrheit. Amen.